Hallo ihr Lieben, veränderter Geschmack sind durch Zuckeralternativen, Heilung durch gutes Krankenhausessen und Tiefkühlen für Profis. Ihr schickt uns regelmäßig spannende Fragen und Themenvorschläge und die haben wir wieder gesammelt. Heute kommt unser mittlerweile 10. Q&A mit ganz vielen Fragen und Antworten rund um Ernährung. Dazu ein Highlight der Woche, das mir besonders gut schmeckt, nämlich selbstgemachtes Eis. Also viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Es ist mal wieder Zeit für eine Fragerunde hier bei Isso. Unser letztes Q&A war ja im März und seitdem haben wir ganz, ganz viele tolle Fragen von euch bekommen. Und Achim, die erste Frage kommt tatsächlich heute von mir. Hast du Lust auf die heutige Folge?
Was ist das denn für eine Frage?
Ja, muss man mal
selbstverständlich
stellen.
Da habe ich immer große Lust zu, weil es sind auch echt, ja, tolle Fragen immer dabei. Also die ich selber auch oft spannend finde und da auch nochmal in die Themen gehe und so. Also schieß mal los.
Sehr gerne. Also die erste Frage kommt tatsächlich von Manu. Manu fragt, kann sich der Geschmackssinn durch Zuckeralternativen verändern? Ich habe das Gefühl, ich brauche immer mehr Süße im Quark oder Porridge und wenn ich damit angefangen habe, kann ich nicht mehr aufhören. Wie sieht's aus?
Ja, liebe Manu, das ist wirklich, so wie du es auch beschreibst, ein ganz bekannter Teufelskreis. Man braucht nämlich immer mehr Zucker. Die Geschmacksknospen gewöhnen sich recht schnell an mehr Zucker. Das ist lediglich Gewöhnungssache und die Geschmacksknospen, und das ist der Vorteil, entwöhnen sich aber auch relativ schnell, wenn du dich mal kurz auf einen Entzug schickst. Also das heißt, einfach mal reduzieren und vielleicht mal weniger Süße verwenden oder gar die Hälfte, dann hat man immer noch eine gewisse Süßwirkung und dann merkt man schon, also gerade bei selbstgemachtem Essen oder ja, dass die Geschmacksknospen sich relativ schnell anpassen. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht aus der Vergangenheit kennst, wenn man ja mal irgendwie weniger gegessen hat eine Zeit oder nicht so süß oder so. Und dann hat man einen Softdrink getrunken und dann, was ist denn das für eine Explosion? Das ist ja viel zu süß und man kann es eigentlich gar nicht mehr ab. Also das ist tatsächlich eine Gewöhnungssache und ich würde dir empfehlen, dass du da ausbrichst aus diesem Teufelskreis und versuchst einfach das A selbst zu machen, also ein Porridge oder ein Quark, kann man ja ganz gut, und oder so ein Bierchen Müsli machst und einfach weniger süßt. Und dann wirst du merken, dass du da eigentlich relativ schnell mit klarkommst und es gar nicht mehr brauchst.
Fand ich nämlich auch ganz spannend, wir haben ja mal zu Weihnachten gebacken und da hast du ja auch Kekse mitgebracht, glaube ich, mit, ich glaube, der Hälfte des Zuckers, die wir eigentlich reinmachen sollten, und die haben ja super geschmeckt.
Du meinst, wo du dir einen Zahn ausgebissen hast.
Ja, gut, also von der Konsistenz müssen wir ja nicht sprechen, aber theoretisch von der Süße war es ja auch okay. Also.
Ja, absolut. Das kann man in der Regel auch wirklich machen, dass man 50% weniger Zucker reingibt in die Rezepte. Also A, macht das nichts an der Konsistenz backt wunderbar.
Ja.
Und man schmeckt es auch gar nicht so. Nee. Also ich meine, das machen ja die meisten Hersteller mittlerweile auch mit Softdrinks und so, dass da deutlich weniger drin ist. Also in Großbritannien, England ist es ja so, dass da ein Drittel weniger Zucker in den meisten Softdrinks schon drin ist und es viel weniger süß ist als bei uns.
Ah, guck mal. Ja. Also können wir gerne so weitermachen. Dann mache ich mal mit Frage 2 weiter. Die kommt von Kati. Hallo, ich hatte einen Unfall mit Knochenbrüchen, Muskel- und Bänderrissen. Kann man mit Ernährung über die normal gesunde Ernährung hinaus mehr für die Heilung machen? Ich arbeite im Krankenhaus und finde das Essen traurig. Was ist für Besucher zum Beispiel gut mitzubringen?
Kathi, das ist also, wie ich finde, eine sehr wichtige Frage, weil es ist wirklich oft traurig, was in Krankenhäusern und Therapiezentren so serviert wird. Einer meiner engsten Freunde war lange in der Psychosomatik und ist Vegetarier und hat das angegeben, was er alles nicht isst. Und es führte dazu, dass am Ende tatsächlich beim Abendessen nur noch die Tomate mit drauf lag.
Ach,
weil alles andere. Ja, ja, genau. Also es ist nicht so, dass sie dann irgendwas gemacht hätten, was er gerne mag oder was er isst, sondern die haben einfach abgeräumt. Ne, das steckte wahrscheinlich auch ein Prinzip dahinter, aber es ist wirklich, auch wenn man das so sieht, da liegt irgendwie eine Scheibe trockenes Graubrot oder so und ein paar Scheiben Wurst und das war's dann. Man kann nämlich gerade bei der Genesung für Muskelverletzungen und Brüchen eine ganze Menge tun. Wichtig ist nämlich, dass bei einem Bewegungsmangel nicht zu viel Muskulatur abgebaut wird, die dann fehlt. Also wenn man dann bettlägerisch ist und sich nicht so bewegen kann, was eigentlich wichtig ist, um die Muskulatur zu behalten. Aber da kann eine eiweißreiche Ernährung Ernährung tatsächlich schützen vor einem hohen Muskelabbau. Da gibt es Untersuchungen in Altersheimen mit Menschen, die sich wirklich gar nicht mehr bewegen können, die man aber doch sehr proteinreich ernährt. Hat man natürlich auch immer die Nierenfunktion im Auge, gerade bei älteren Menschen. Aber das führt dazu, besonders die Aminosäure Leucin, die steckt beispielsweise in Vollmilch, in Ei, Rindfleisch und so weiter, die scheint zu verhindern, dass bei Bewegungsmangel Muskeleiweiß angegriffen wird. Und das ist ganz spannend. Also wenn man sich nicht bewegen kann, kann man durchaus durch Proteine oder eine eiweißreiche Ernährung das abpuffern, dass man eben nicht zu viel verliert, weil es leidet ja auch der Halteapparat, Rückenmuskulatur, man ist dann nicht mehr so beweglich. Das ist nämlich dann auch der direkte Weg in die sogenannte Jojo-Falle. Wenn man Muskulatur verliert, dann verliert man natürlich auch den Energieverbraucher des Körpers. Man macht aus einem großen Motor einen kleinen Motor. Man hat also weniger Spritverbrauch, man braucht weniger Energie und ist aber in der Regel genauso wie zuvor. Und so. Und das führt dann halt zu einer Gewichtszunahme. Und dann hat man immer Probleme, dass man es dann auch wieder wegkriegt. Deshalb leiden viele drunter, dass sie sagen, oh, ich habe in der Therapie irgendwie 5 Kilo zugenommen oder 10 Kilo zugenommen, ich werde jetzt nicht mehr los. Deshalb ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass man die Muskulatur erhält, um dann halt eben auch danach noch einen guten Energieverbrauch zu haben.
Ne? Sehr schön. Das heißt, ab jetzt bringen wir keine Blumen mehr mit ins Krankenhausbett sozusagen, sondern ein paar Proteine.
Ja, so ist würde es. Ich auch sagen.
Sehr gut. So, die nächste Frage finde ich tatsächlich sehr spannend. Da ich, seit ich schwanger bin, hatte ich ja auch schon öfter erzählt, nur noch Kaffee ohne Koffein sozusagen trinke und ich mir auch immer einrede, es sei irgendwie gesünder. Und dazu passt Rolands Frage nämlich auch. Ist entkoffinierter Kaffee besser verträglich als mit Koffein oder wäre Malzkaffee entkoffiniertem Kaffee gegenüber zu bevorzugen?
Lieber Roland, es kommt natürlich ganz darauf an, was du mit verträglich meinst. Also meinst du die Verdauung oder verträglich in puncto Herzrasen, Schweißausbrüche und so, was man ja durchaus auch haben kann bei Kaffee. Zu viel Kaffee, Koffein kann eben die bekannten Nebenwirkungen wie eine beschleunigte Herzfrequenz, ein Tremor, Muskelzittern, Kopfschmerzen, Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Schlaflosigkeit, Unruhe und so weiter auslösen. Da hilft natürlich nur, eben weniger Koffein bzw. Kaffee zu trinken. Und hinsichtlich der Verdauung ist es so, dass Kaffee die Magen-Darm-Tätigkeit steigert und natürlich auch die Produktion der Verdauungsgase erhöht ist. Also die Folge können eben Blähungen sein. Und durch den hohen Säuregehalt im Filterkaffee kann auch die Magensäureproduktion angeregt werden. Also man setzt dann quasi nochmal Säure obendrauf und das ist dann quasi, äußert sich in Sodbrennen beispielsweise, also dass es da Probleme macht. Da wäre mein Tipp allerdings jetzt nicht grundsätzlich, dass du auf Kaffee verzichten musst oder dass du auf einen Malzkaffee umsteigen musst, sondern versuch's mal mit Espresso. Und zwar auch mit einem, der mehrfach gebrannt ist. Da gehen tatsächlich zwar ein paar der gesunden Inhaltsstoffe verloren bei, also mit jedem Röstvorgang, aber eben auch die Säuren. Und er wird bekömmlicher und verträglicher. Und da denkt man ja immer, naja, so ein Espresso, der ist ja, das ist ja quasi wie Motoröl, der ist ja viel stärker. Aber ein Espresso ist in der Regel besser bekömmlich als der normale Filterkaffee. Also probier's mal mit einem Espresso, lieber Roland.
So, die nächste Frage, die kommt von Markus. Thema Dinkel. Ich habe keinerlei Probleme mit Weizen und so weiter und so fort. Vielleicht Einbildung, aber mein Eindruck ist, dass Dinkelbrot, Semmeln, Gebäck, also Dinkelbrot, Semmel oder Gebäck, immer etwas trockener ist. Oder habe ich einfach ein falsches Produkt erwischt? Beziehungsweise was spricht dafür, Dinkel zu bevorzugen? Was für Vorteile sollte das haben? Oder einfach ein Hype wie so manches?
Lieber Markus, oje, das ist, muss ich dir sagen, eines meiner Lieblingsthemen, das Thema Brot. Und vor allem der Weizen ist ja in Verruf geraten, weil er dick machen soll und ungesund sein soll. Das ist aber nur Augenwischerei, weil es gibt viele tausend Weizensorten und Dinkel ist tatsächlich eine davon. Also wer jetzt denkt, dass Dinkel was anderes ist, Dinkel gehört zur Gruppe der Weizen. Der enthält tatsächlich etwas weniger Gluten. Tatsächlich, aber er ist nicht glutenfrei. Das heißt, wenn ich da Probleme mit habe, dann werde ich die mit Dinkel auch bekommen.
Aber das ist ja super spannend, ne, dass es besonders den Weizen trifft, oder? Also eigentlich ist er ja seit Jahrtausenden ein sehr treuer Begleiter der Menschheit. Der wurde ja schon von unseren Vorfahren angebaut, oder nicht?
Ja, also woher das große Weizenbashing faktisch begründen, lässt sich das nicht. Zahlen zeigen, dass nur jeder 100. Deutsche tatsächlich zöliakiekrank ist, also kein Gluten, keine Weizenprodukte verträgt. Und auch wenn einige wenige Menschen unter einer Unverträglichkeit oder Allergie leiden, einen radikalen Verzicht auf Weizeneiweiß ist nur dann sinnvoll, wenn wir wirklich oder wenn wirklich nachgewiesen wurde, dass einem der Weizen quasi quer runtergeht und dass man wirklich eine Zöliakie hat. Ansonsten macht es tatsächlich wenig Sinn, weil wie gesagt, Dinkel enthält auch Gluten, etwas weniger zwar, aber es ist drin. Das ist quasi das Bindeeiweiß, der Bindekleber in Getreide. Die irrationale Folge, 30% der Deutschen sind mittlerweile Weizenvermeider und greifen auf Ersatzprodukte zurück, die in der Regel viel teurer sind. Also man vermeidet da was überhaupt eigentlich oder wenig Sinn macht, zumindest wenn es um das Gluten geht. Der Übeltäter ist eigentlich oder in den meisten Fällen die sogenannten FODMAPs, das sind schwerverdauliche Kohlenhydrate im Brotteig. Und da hat man eine individuelle Toleranzgrenze. Und wenn die erreicht ist, bekommt man einfach Probleme. Man merkt es in der Regel, wenn man gegen Abend Probleme bekommt oder am Nachmittag. Dann ist es keine Unverträglichkeit, sondern man hat einfach die individuelle Grenze erreicht an Fructose beispielsweise.
Ah, okay.
Ja, und damit hat man eigentlich Probleme. Und das kann man aber ganz, ganz leicht lösen, indem man auf eine Teigruhe achtet. Also es kommt gar nicht so drauf an, welches Getreide man jetzt nimmt oder welches Mehl, sondern dass der Bäcker auf eine lange Brotruhe achtet. Das heißt, man lässt den Teig einfach gehen, wie man es früher gemacht hat. Nur ja, in Zeiten der Industrialisierung ist es halt so, dass man nicht mehr die Zeit hat, ein Brot wirklich mal 12 oder 24 Stunden gehen zu lassen. Und bei diesem Gehvorgang ist es so, dass diese Mikroorganismen sich quasi diesen Zucker vornehmen und den vorverdauen. Also die machen eigentlich die Arbeit, die ansonsten bei uns die Verdauung machen würde. Und man sieht das, wenn man selber mal so ein Sauerteigbrot macht oder einen Teig oder einen Hefeteig, dann schlägt er irgendwann so Blasen. Und das sind die Blasen, die bei uns in der Verdauung dann stattfinden. Und das erledigen aber bei einer guten Standzeit und einer Gehzeit die Mikroorganismen schon im Vorfeld. Und dadurch wird der Teig viel bekömmlicher, weil die einfach den Zucker schon wegfuttern und uns die Arbeit abnehmen.
Ah.
Also lieber Markus, ich glaube, du kriegst ein gutes Brot auch ganz gut selbst gebacken. Ansonsten fragst du einfach mal beim Bäcker deines Vertrauens nach, ob es auch Brote gibt, die eine höhere Standzeit haben, eine höhere Gehzeit und so in der Regel so 12 Stunden oder sowas. Das ist schon ganz ordentlich und dann kriegt man auch wirklich deutlich weniger Probleme und ich würde sagen, es ist auch gesünder.
So, bei der nächsten Frage muss ich tatsächlich auch ein bisschen meine Ohren spitzen, weil ich ja schon in einigen Folgen erzählt habe, dass ich Brokkoli liebe und den auch immer morgens zum Beispiel als Frühstücksritual esse. Und das, was in der Frage vorkommt, ist mir halt auch schon mal aufgefallen. Also Markus fragt nämlich, TK-Brokkoli wird nie so knackig wie der frische. Woran liegt das? Ändert sich durch das Einfrieren und Auftauen die Struktur, was auf die Bissfestigkeit dann Einfluss hat? Vielleicht weißt du das ja, Achim.
Tja, tatsächlich. Ich bin kein Biochemiker und kein Botaniker, deshalb kann ich die Frage zu Brokkoli-Struktur nicht wirklich professionell beantworten. Ich würde aber sagen, gegebenenfalls hilft oder so mache ich es selber, weil ich auch immer den TK-Brokkoli kaufe, dass man die Gar- und Kochzeit etwas reduziert, dass man zumindest noch so ein bisschen was Bissfestes hat. Oder blanchieren ist in der Regel ganz gut. Oder wenn man den Brokkoli in der Pfanne mit ein bisschen Olivenöl anröstet, auch da kriegst du so ein bisschen Biss rein. Aber das ist wahrscheinlich wirklich so, dass die Struktur sich einfach verändert beim Einfrieren oder beim Auftauen. Aber mal abgesehen von der Bissfestigkeit macht, wie gesagt, TK-Brokkoli mit Hinsicht auf die gesunden Inhaltsstoffe durchaus Sinn, weil der Brokkoli im Vergleich zu vielen anderen Lebensmitteln mit der Lagerung einen Großteil seiner gesunden Inhaltsstoffe verliert. Also der verliert recht schnell mit der Lagerung alles, was er an gesunden, guten Glucosinolaten und so weiter enthält. Bei der Tomate ist es anders. Die gewinnt durch die Lagerung immer noch dazu und durch den Kochvorgang. Das ist aber tatsächlich beim Brokkoli anders. Binnen weniger Tage nach der Ernte hat er schon 80% seines gesunden oder wahnsinnig gesunden Glucoraffanins weniger und 50% der Antioxidantien auch eingebüßt. Das sind chemische Verbindungen, die eine Oxidation anderer Stoffe verhindern und somit einen hohen Zellschutz haben und uns vor freien Radikalen schützen. Stichwort Hautalterung, Krebsentstehung und so. Also ganz wichtig. Deshalb sollte man, wenn man den frisch kauft, auch in der Verpackung drin lassen und möglichst schnell essen den Brokkoli und nicht lange irgendwo rumliegen lassen. Das ist wichtig. Oder man kauft halt tatsächlich gleich den TK-Brokkoli und lebt halt ein bisschen damit, dass er nicht ganz so bissfest ist, als wenn man den frisch kauft. Also wie gesagt, in der Folie verpackt lassen, den frischen und kühl lagern, statt lose im Kühlschrank. Und da kann man den Verfall etwas aufhalten. Aber es gibt da vielleicht noch einen Trick, den man da empfehlen könnte, wenn man den Brokkoli dann zubereitet, also wenn man ein bisschen gelagert hat, einfach einen Teelöffel Senf mit dazugeben. Also okay, wenn man den anrichtet und gibt einen Teelöffel Senf dazu.
Ja.
Und dadurch erhöht sich der Anteil der schützenden Inhaltsstoffe wieder und der ist fast so gesund, als wenn er frisch geerntet wäre.
Sehr gut, Markus, das können wir beide ja mal ausprobieren. Ne? Ich werde das auch mal machen, wenn ich morgens Brokkoli esse. Ein Highlight der Woche haben wir tatsächlich noch für euch, wenn das nicht ein Highlight genug war.
Das Highlight der Woche.
Und das Highlight kommt heute von einem unserer Hörer. Es geht um selbstgemachtes Eis. Markus hat uns geschrieben, ich bin ein Eisjunkie und mache mir des Öfteren Eis selbst. Da habe ich gedacht, dass wir das doch super als Highlight nehmen könnten. Es ist ja potenziell eine Kalorienbombe. Deswegen, also Achim, bei selbstgemachtem Eis ist ja doch nochmal die Möglichkeit da, das etwas gesünder hinzubekommen. Was sagst du?
Naja, wenn du jetzt natürlich irgendwie ein Spaghetti-Eis da immer reinziehst und so oder selber machst, dann würde ich dir zustimmen. An sich kann man Eis wunderbar auch in Anführungszeichen kalorienärmer machen. Ich würde dafür einfach ein zuckerreifes Obst nehmen, also quasi ein sehr reifes Obst. Eine Banane ist wunderbar, die friere ich dann immer gleich ein, wenn die so am Vergehen sind oder sehr braun sind. Und dann haben die einen idealen Zuckeranteil fürs Eis. Man muss da eigentlich gar nichts mehr dazugeben. Oder dass du ein zuckerärmeres Obst mal nimmst oder ein Fruchtsorbet oder sowas machst, kann man auch wunderbar machen. Ich würde da jetzt ungern irgendwie sowas empfehlen. Also ich bin ja jetzt nicht abgeneigt für Zuckeraustauschstoffe wie Erythrit. Das ist für mich eigentlich so oben an. Da kann man mit Süßen deutlich weniger Energie, also 10 Gramm haben nur 2 Kilokalorien beispielsweise und hat fast 70% der Süßkraft von Zucker, also das ist schon relativ hoch. Und Erythrit hat auch eine antikariogene Wirkung, also wirkt gegen Karies im Vergleich zu Zucker, was den Karies fördert. Aber ich finde, so ein Eis, wenn du das schon selber machst, dann sollte das auch möglichst natürlich sein. Und das kriegst du irgendwie wunderbar hin. Und außerdem, naja, so ein bisschen dein Gewissen kann man da auch mal irgendwie auf der Strecke lassen. Ich würde dir empfehlen, genieße es einfach.
Ja,
dein selbstgemachtes
unbedingt.
Eis. Ich finde es toll, dass du das so selber machst. Und deshalb würde ich dir da gar nichts irgendwie, ja, das ist okay. Sensationell.
Raus,
ich komme gerne mal vorbei auf eine Kugel, wenn du mich einlädst.
So, ich fasse die Folge wie immer noch mal kurz zusammen. Also, Ernährung kann bei der Genesung helfen, besonders wenn es, wie in der Frage von Kati, um Muskeln und Bänder geht. Dann helfen Proteine. Kaffee steigert die Magen-Darm-Tätigkeit und kann mit der Säure auch zu Sodbrennen führen. Dein Tipp, Achim, Espresso, der ist nämlich nicht so sauer. Und gekauft muss nicht unbedingt schlechter sein. Verarbeitete Lebensmittel enthalten oftmals gleich viele oder sogar noch mehr gesunde Inhaltsstoffe. So, das ist so das, was bei mir kleben geblieben ist.
Das ist gut so.
Und das war's auch schon wieder mit Isso, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de oder auch direkt als Kommentar bei Spotify. Mit euren Fragen können wir dann direkt Q&A Nummer 11 vorbereiten. Also, wir hören uns nächste Woche wieder.
Immer her damit. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!